Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dünn, damals dick. Und heute ist bei mir die Neral. Hallo Neral.
Hallo Petra.
Neral, ich finde es total toll, dass du heute hier bist. Guck mal, wir haben 6 Uhr, ja? Und wir beide sitzen jetzt hier und nehmen Podcast auf, morgens um 6. Wir müssen doch total irre sein,
oder? Wir sind so munter und frisch.
Und aktiv, oder?
Oh ja.
Erzähl mal, was waren so deine Beweggründe, in ein Adipositas-Zentrum zu gehen?
Es war eher ein Zufall. Also es war ganz klar, ich habe jemanden getroffen, die ich schon sehr lange kenne. Der Mann hat es gemacht, dann hat sie es irgendwann gemacht. Okay. Du kennst sie auch sehr gut.
Ja, genau.
Sehr, sehr gut. Und dann habe ich so gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann sagt sie, warum nicht? Komm da einfach mal vorbei. Ich sage, nein, weil mich wird ja keiner nehmen. Ich bin ja gar nicht so schwer, habe ich gedacht. Wirklich, ich habe gedacht, so schwer bin ich ja nicht.
Okay.
Und dann bin ich mal wirklich zu euch nach Rat gekommen, bin durch die Tür und habe gedacht, um Gottes Willen.
Warum? Hat es dich erschlagen?
Ja, es hat mich erschlagen und ich habe gedacht, ihr lacht mich aus, weil auch da ich wieder das Gefühl hatte, ich bin gar nicht so dick. Nicht, weil ich sage, um Gottes Willen, diese dicken Menschen, sondern eher so nach dem Motto, wo habt ihr euch versteckt, ihr seid so liebenswert. Okay, warum macht ihr das? Und auch diese ganzen Menschen, die da saßen. Und dann habe ich mich dazugesetzt und habe dir zugehört, habe euch zugehört, bin rausgegangen und habe gesagt, wow. Und dann sagtet ihr dann so, gut, dann machen wir den Antrag mal fertig.
Ach, verrückt. Du warst ja auch mit uns walken.
Oh, das war schön, ja.
Das ist schon schön, oder? Und ich poste es ja auch immer und jeder darf dran teilnehmen. Das ist mir doch egal, ob er dünn, dick ist. Für mich zählt immer nur der Mensch. Und genau, wir stecken so viel Herzblut da rein.
Ja.
Das ist ja nicht nur ein Job, sondern diese ganze ehrenamtliche Arbeit, die so dahinter steckt, die ist ja eigentlich unbezahlbar.
Und das Walken war auch wirklich schön, weil man eine Routine reinbekam, man Leute kennengelernt hat. Und dieses, wo du schon sagst, egal ob dünn oder dick, man sich gedacht hat, okay, was machen die hier? Wieso sind die jetzt dabei? Und man stellt dann fest, die hängen immer noch an der Gruppe. Also ja, die kommen verrückt. Immer noch gerne mit.
Ja. Wie viel Kilo hattest du bei der operativen Maßnahme?
Du meinst da, wo ich das Gefühl hatte, ich war nicht dick?
Ja, genau.
113.
Okay, aber du bist ja nicht groß, oder?
Nein, ich bin auch nur 1,65.
Okay. Ja, ich glaube, wir haben alle eine falsche Wahrnehmung, oder? Also wir sehen uns ja, jetzt mal ehrlich, wir kaufen eine Bluse, die schön weit ist und vor allen Dingen schön lang ist und denken, kein Mensch sieht, wie dick wir sind. Also auffallen tut es ja erst immer im Sommer, wenn alle anderen ins Schwimmbad gehen und du dann mit deinem Badeanzug und Rückchen immer noch denkst, ist alles okay. Und ich sehe schon mal Bilder von mir. Neral, ich erschrecke mich. Dann sitze ich mit einer tollen Bluse, wo ich ja gedacht habe, kein Mensch sieht, wie dick ich bin. Und an der Seite kommen die Rettungsringe raus.
Ja.
Was denkst du denn, wenn du heute so alte Bilder von dir siehst?
Also ich muss sagen, vorher fand ich es immer schon so, oh ja, okay, oh jetzt erschrecke ich mich. Komisch, ach so sehe ich aus. Und jetzt, wo ich die OP hatte, ich meine, natürlich haben wir alle eine Wahrnehmungsstörung noch am Anfang. Aber es gibt tatsächlich Bilder, die mir mein Mann auch zeigt, weil auch er sehr stolz auf diesen Werdegang ist. Dann muss ich ganz ehrlich gestehen, erschrecke ich mich zwischendurch. Ich glaube nicht, dass wir alle nicht liebenswert sind, so wie wir waren und sind. Aber das ist schon,
Aber jetzt doch mal ganz ehrlich, mit der OP verändert sich ja mein Charakter nicht, sondern nur die Hülle.
Nein, absolut nicht.
Also, hattest du Angst davor?
Nein, weil ich vorher schon so offen und ich glaube, doch selbstbewusst war.
Okay.
Und ich muss gestehen, ich frage zwischendurch auch mal. Ich sage, verändere ich mich gerade? Und dann kommt so, nein. Das Einzige, was sehr interessant ist, ist das Umfeld, was sich verändert.
Also ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Und zwar war ich früher die laute, lustige, unterhaltsame, gemütliche Petra. Und als ich dann mit meinen Freundinnen immer tanzen gegangen bin, habe ich die nachts auch nach Hause gefahren, weil mich nimmt ja keiner mit. Als ich dann diese OP hatte, ich habe ja ein halbes Jahr nicht tanzen können, weil ich habe diese OP gemacht, damit mein Fuß heilt und ich nicht im Rollstuhl lande. Als dann die Schrauben entfernt wurde, ich habe Aufbau gemacht und bin dann mit denen tanzen gegangen. Da hatte ich so 68 Kilo, keine Ahnung. Gehe mit denen tanzen und die Männer kommen auf mich zu und tanzen mit mir. Und ich war sehr ruhig an diesem Abend. Warum? Nicht, weil ich eingebildet war, sondern weil ich total verunsichert war. Ich kam überhaupt nicht klar mit diesem neuen Körper. Mhm. Und wie ich von außen auf die Leute wirke. Also haben meine Freundin gesagt, boah, die ist total eingebildet geworden. Mhm. Nein, ganz im Gegenteil. Ich war so verunsichert. Ich war noch nie in meinem Leben 68 Kilo. Also ich kann gar nicht mehr sagen, wann das war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nie. Und deswegen sage ich ja, die Leute denken dann immer, wir verändern auch unseren Charakter. Natürlich werden wir selbstbewusster, aber wir müssen auch erstmal lernen, mit diesem Körper umzugehen, oder? Und wie schwierig das ist. Wie findest du denn deinen Modestil, ja? Wie trage ich oder wie ziehe ich mich an? Sportlich, elegant? Wir hatten ja keine Ahnung. Hm. Früher einfach Hose, lange Tunika.
Richtig. Das ist ja das, wo viele ja dann sagen, ach guck mal, ich kann jetzt das und das anziehen. Das ist schon, man geht einkaufen und hat einen Teil in der Hand und denkt, nee, da passe ich nicht rein, das ist doch Kindergröße. Und dann sagt derjenige, der mit einem einkaufen geht, doch, zieh mal an. Und dann guckst du aufs Zettelchen und dann denkst du so, oh, 36.
Verrückt, oder?
Das überfordert einen.
Ja, für den Kopf total unrealistisch. Mhm. Was hat sich denn in deinem ganzen Leben verändert?
Ja, so wie ihr schon sagt. Also man ist beweglicher, man ist vitaler. Ich finde, man muss sich noch finden, so ein bisschen.
Absolut.
Es ist faszinierend, dass man so, das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, mein Mann sagt immer, lauf nicht so schnell. Und ich habe das Gefühl, okay, ich gehe ja eigentlich gemütlich. Aber ich merke schon, er ist schon weit hinter mir. Du passt besser in einen Stuhl rein. Das Auto ist bequemer. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht. Ja, ich habe da keine Worte für. Das ist schon anders. Und dieses, dass Leute dann doch auf dich zukommen. Ach so, was ganz interessant ist, es gibt Leute, die kennen dich und die gehen an dir vorbei.
Genau, das habe ich auch erlebt, ja.
Und das öfters. Und das so, wenn ich deine Stimme nicht gehört hätte, hätte ich dich nicht erkannt. Meine Ärztin hat dreimal an mir runter und hoch geguckt und ist wahnsinnig stolz auf mich. Und ich bin auch sehr stolz auf meine Ärztin oder ich bin sehr dankbar, dass sie mich dabei unterstützt hat. Das hat sich geändert.
Das ist ja auch eins der wichtigsten Sachen überhaupt, ob es vor im Antrag ist oder hinterher. Der Hausarzt ist ja erstmal die wichtigste Anlaufstelle. Mhm. Egal, was ich habe, wenn ich nur Ohrenschmerzen habe, gehe ich ja nicht zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, sondern gehe erstmal zu meinem Hausarzt. Ja. So, und wenn der natürlich immer wieder sagt, okay, ne, ich habe Schwindel, ich habe Kopfschmerzen, ja, sie müssen abnehmen und mich dann bei so einem Prozess nicht unterstützt, ist es ja nicht mehr der Arzt meines Vertrauens, oder?
Mein Arzt hat mir das normalerweise noch nie gesagt. Und als ich dann mit dem Thema kam und sagte, ich habe eine Frage an Sie, ich bin in etwas reingerutscht, wo ich überlege und unsicher bin. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagte sie auch direkt, aha, Mehrheim, kenne ich, habe ich schon welche. Und dann guckte sie mich an und sagte, ich unterstütze sie zu 100%. Und dann war auch für mich so, okay, wenn die das jetzt schon sagt, und die hat noch nie zu mir gesagt, du musst abnehmen. Die hat gesagt, ganz ehrlich, wir müssen nicht darüber sprechen. Also sie werden nicht die erste Diät hinter sich haben. Und das ist nun mal eine Chance, wenn sie die bekommen, müssen wir die ergreifen.
Absolut. Ich glaube auch nicht, dass jemand ein Adipositaszentrum aufsucht, der es noch nie selber probiert hat. Das wäre ja der größte Schwachsinn überhaupt. Jeder denkt ja erstmal, und viele haben ja auch dieses Vorurteil, ich habe versagt bei Diäten. Wie viele Diäten haben wir denn hinter uns? Meral, wie alt bist du?
Jetzt 44.
Ja, überleg mal, wie viele Diäten haben wir hinter uns? Was für ein Marathon? Wir haben ja nach jedem Strohhalm gegriffen, oder?
Ja, und das ist alles nur kurzweilig, weil schlussendlich, ja, es ist eine Ernährungsumstellung, aber diese Ernährungsumstellung fällt mir ja jetzt wesentlich einfacher. Vor allen Dingen, was sich total geändert hat, ist auch der Geschmack, so wie du das immer sagtest. Ich liebe Hüttenkäse. Hätte ich früher nicht in den Mund genommen. Ich liebe Salate. Ich fange an zu sabbern bei einem Quark mit Früchten. Das hätte ich früher nicht gegessen. Also natürlich ist es aber auch so wie du schon sagst, ich liebe deinen Ausdruck, kopfgefickt. Es ist tatsächlich, wenn ich Hunger auf eine Pommes habe, dann esse ich eine Pommes. Dann kriegt zwar mein Mann den Rest oder wir schmeißen es weg, aber ich esse eine Pommes.
Aber das ist doch so wichtig. Genau das ist doch das Problem, warum unsere Scheißdiäten versagt haben.
Genau.
Ein Geburtstag, ein Weihnachten und es war schon wieder alles hinfällig und du hast nicht mehr reingefunden.
Mhm.
Und was für ein Gewicht hast du heute?
62 Kilo. 62, verrückt. 63, so um den Dreh.
Es ist so verrückt, oder?
Das ist unbegreiflich. Ich muss mich zwischendurch auch antatschen, also meine Beine, meine Arme, meinen Bauch, um das wahrzunehmen. Also damit habe ich relativ versucht, früh anzufangen, weil diese Wahrnehmung halt auch sehr interessant ist. Schlimm ist halt nur, wenn Leute auf dich zukommen und dann anfangen zu sagen, oh, jetzt reicht's aber, jetzt wird's hässlich.
Furchtbar.
Und dann stehe ich da und sage, ach so, wie war es denn vorher? Ich sage, Leute, ja, aber nicht, dass das umschlägt. Ich sage, keine Sorge, das kann ich umschlagen. Und selbst wenn. Und dann gehe ich tatsächlich hin und sage, nee, 5 Kilo müssen noch. 5 Kilo? Ja, ich sage, 5 Kilo müssen noch. Und das ist dann so dieser Schockmoment für die Leute. Da muss ich immer schmunzeln, weil es hat ja, ich muss gestehen, vorher ja auch keiner gesagt, oh, jetzt bist du aber fett, ne?
Du hast einen dicken Arsch gekriegt.
Genau, Gott sei Dank nicht. Aber ich finde es interessant, dass jetzt, wo es weniger wird, dann gesagt wird, oh, jetzt musst du aber aufpassen.
Ja, ich finde das auch, weil die haben ja nie in unserem Körper gelebt. Und wenn ich eine operative Maßnahme mache, möchte ich auch dahin, wo mein Wohlfühlkörper ist, oder? Machst du denn Sport?
Oh ja.
Wie oft gehst du?
Also mindestens 2-mal die Woche, wenn nicht sogar 3-mal.
Okay.
Und wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich leider nur 1-mal. Aber ich gehe und ich habe auch Bewegung. Was ich sehr schön finde, ist zum Beispiel, meine Urlaube sind anders, also die Bewegung. Ich bin früher so gewesen, ich habe wahnsinnig gerne in Cafés gesessen, habe einfach nur einen Kaffee den ganzen lieben langen Tag getrunken, ein Buch gelesen und mich wohlgefühlt. Und mittlerweile ist es so, ich sitze da, trinke was, lese ein Buch und denke mir so, du kannst ja mal ein bisschen spazieren gehen. Und dann, wir sind gelaufen, 17.000 Schritte, 14.000 Schritte, das merkst du nicht. Da sagte mein Mann letztens, lass uns mal bitte da und dahin gehen zum Leuchtturm. Da habe ich den angeguckt, ich sage, spinnst du? Weißt du, wie weit das ist? Mach ich nicht, gehe ich nicht, kann ich nicht, krieg ich ja Kollaps. Und dann sagt er, nein, lass uns doch mal gehen, nur mal ein Stückchen. Und weißt du was, Petra? Wir sind da angekommen. Ich habe ihn angeguckt und habe gedacht, ich habe keine Luftnot. Ich hätte noch stundenlang gehen können. Ich bin da angekommen und habe gedacht, Neral, das hättest du vor ein paar Jahren nicht gemacht. Du hättest es nicht gemacht. Und das ist das, wo ich gerade auch Angst habe, das zu verlieren. Ne?
Angst ist ja gut, weil so kontrolliert man sich und so treibt man sich ja auch zum Sport hin. Ich bin froh, dass diese Angst in mir ist, weil es gibt ja Tage so, auch heute regnet es, heute ist es mir zu heiß, ich habe keine Lust auf Sport oder heute habe ich mal Kopfschmerzen. Ich meine, in Ausreden sind wir ja nie verlegen. Als Dicke musst du ja den ganzen Tag mit Ausreden leben.
Was steckt drin?
Genau, es steckt drin, diese alten Verhaltensmuster, die wieder auftauchen, oder? Also ich bin jetzt, habe mich jetzt bei TikTok angemeldet. Da wird ja wahnsinnig viel erzählt über Magen-OPs. Und darüber, dass die Leute wahnsinnig viel an Vitaminen nehmen müssen, ihr Leben lang. Und wenn ich dann hingehe und sage, ich nehme seit Jahren nichts mehr, es glaubt mir kein Schwein. Wie lange bist du Post-OP?
Oh, jetzt 1,5 Jahre.
Und nimmst du jeden Tag 5 Hände voll Vitamine? Nein.
Also das Einzige, was ich relativ nah nach der OP angefangen habe zu nehmen, ich glaube einen Monat später, war Kollagen in flüssig. Und ich habe ja meine Schilddrüsentabletten und das war's. Und da bin ich auch bis vor ein paar Monaten mit ausgekommen. Und dann habe ich nur Blutuntersuchungen, da fehlte mir Vitamin E und D. Und da hast du mir gesagt, da hast du mir geholfen und hast gesagt, Neral, das und das kannst du nehmen.
Ja.
Weil ich nämlich, ich war nur müde. Ich war nicht doof, kopfdoof, aber ich war müde. Und seitdem ich diese Vitamin D-Tabletten mit K2 oder so.
Ja, D3, 20.000er mit K2 empfehlen wir immer.
Genau. Die nehme ich. Und nach wie vor mein Kollagen und mir geht's super. Und mehr nehme ich auch nicht. Ich nehme nichts, gar nichts. Und ich habe keinen Mangel.
Und das Schlimme ist ja, dass die Leute immer denken, so, es liegt jetzt alles am Bypass, dass du Kollagen nehmen musst und D3. Also mein Mann ist nicht operiert, nimmt schon mit mir 5 Jahre. Ja, wir sind total fit. Wenn ich sehe, was wir arbeiten, frage ich manchmal, wie wir das alles noch schaffen, weil durch meine ganze ehrenamtliche Arbeit habe ich bis freitags eine 60-Stunden-Woche, gehe dann noch für den Mischa am Wochenende im Catering arbeiten. Und dann denke ich manchmal, ey, das schafft man 30-Jähriger nicht. Das ist aber, weil wir topfit sind, ein super Immunsystem durch D3 eben haben.
Ich war seitdem nicht mehr krank.
Das ist verrückt, oder? Ey, das Leute, bei Amazon kostet das 23 Euro für 2 Jahre. Ein Nahrungsergänzungsmittel, das fast nichts kostet und dich so fit hält, dein Immunsystem stärkt, gegen Osteoporose wirkt, gegen Demenz. weil es auch im Gehirn andockt, ist so unfassbar. Merkst du, wie helle man wird, wenn man es regelmäßig nimmt? Hm. Diese Zettelwirtschaft hört auf, oder?
Ja.
Vorher 1000 Zettel überall, ja, und manchmal ist es wirklich erschreckend. Ich treffe jemanden wieder, den ich vor langer Zeit gesehen habe und weiß, oh, der arbeitet da, der kommt von da. Dann denken die immer, Petra, hast du eine Macke?
Genau. Was ich aber auch nicht hatte, Gott sei Dank, da muss ich echt auf Holz klopfen, ich hatte die Probleme mit den Haaren nicht.
Okay.
Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, ob es daran lag, dass ich mit dem Kollagen recht früh angefangen habe, wo ja Biotin und Zink drin ist.
Ja.
Und dann auch das Vitamin D genommen habe. Ich habe Gott sei Dank keinen Haarausfall. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
Ja, also jetzt, wo du schlank bist, kannst du es vergessen, dass da noch ein Haarausfall kommt. Meistens kommt der ja so 2 Monate nach der OP bis zu einem halben Jahr. Mhm. Ich hatte ihn damals, ich habe aber super dicke Haare, sodass mein Friseur immer sagte, boah, ich schneide mehr mit der Epilierschere da raus, als ich dir einen Schnitt mache. Mhm. Ich habe mir einfach die Haare mal kurz schneiden lassen, dann, weil im Gesicht nimmt man ja zuerst ab, also hast du ein schmales Gesicht, passt dann eine Kurzhaarfrisur richtig gut zu und habe dann gesagt, okay, ich färbe die jetzt weniger, ich trage eine Kurzhaarfrisur und habe es dann in den Griff gekriegt. Sie kommen ja auch wieder, irgendwann hast du so einen Flaum und heute habe ich genauso viel oder noch mehr Haare als damals.
Ja, aber wir haben den Vorteil, dir hat das früher keiner gesagt. Du predigst das ja wie Brot, Wasserbrot, keine Ahnung. Und wenn man dir jetzt auch mal ein bisschen zuhört und ein bisschen aufmerksam ist, natürlich, manchmal fällt mir auch was hinten runter und dann frage ich dich und dann gibst du mir natürlich auch nochmal eine Antwort. Aber grundsätzlich, wenn man dir zuhört oder euch zuhört, dann dürfte es eigentlich Fragen, die manchmal gestellt werden, gar nicht geben.
Ja, ich glaube, doch, die wird es immer geben. Ich glaube, in dem Moment, wo du in dieser Situation bist, hast du es vergessen. Mhm. Und Kollagen, irgendwann produziert unser Körper, je älter wir werden, eben kein Kollagen mehr. Mhm. Und ich habe es in Pulverform und auch von Amazon. Und ich werde hier nicht gesponsert von Amazon, also ja. Und ich tue es morgens in den Kaffee.
Ja.
Ja, jeden Morgen einen Teelöffel. Ja. Ich trinke nur Latte Macchiato, also einen Teelöffel reinrühren und es macht eben voll die schöne Haut.
Ich bin auch total begeistert, also was das betrifft.
Die Dose kostet 30 Euro und hält auch, keine Ahnung, 2 Jahre. Keine Ahnung. Also es ist ja nicht so, dass man, das hat ja auch null mit der OP zu tun. Ich wünsche, ich hätte mal früher jemand gehabt, der mir gesagt hätte, nimm mal D3, nimm mal Kollagen. Mhm. Vor der OP hatte ich gar keine Ahnung. Warst du auch so? Also als Dicke war mir eigentlich egal, wie mein Vitaminwert ist, wie mein Kollagen ist, ob mein Immunsystem gut ist. Es war mir einfach egal.
Ja, man hatte auch gedacht, okay, der Körper macht es, das ist nicht so wichtig und läuft schon und keine Ahnung. Nö, aber so geachtet hat man nicht drauf. Du gehst ja zum Arzt, kriegst deine normalen Untersuchungen, wie sind die Leberwerte, Cholesterinwerte. Ja, ist noch alles in Ordnung, und puh, ja, das war's. Und jetzt ist es so, ich glaube, der Körper regelt das zum großen Teil ja auch selber. Man kann es, der Herr Dr. Meyer sagt ja immer wieder, seid vorsichtig. Ihr nehmt es zwangsläufig irgendwie auch wieder durch die Ernährung auf, wenn ihr euch vernünftig ernährt. Und von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass ich mich nicht zubomben muss mit dem Zeug.
Nee, so sehe ich es auch. Also ich esse ja keinen Scheiß. Mhm. Also ich merke, wenn ich Scheiß esse, dass es mir körperlich schlecht geht. Mhm. Wenn ich dann höre, Dumpings nach OP. Ich füge mir diese Dumpings bei. Kontrollier doch dein Essen. Bei einem Dinkelbrötchen passiert mir gar nichts. Ich komme super über den Tag. Bei einem normalen Brötchen bin ich innerhalb von einer halben Stunde abgekackt. Ja, dann könnte ich nicht hier den ganzen Tag sitzen. Wenn ich das doch merke, vermeide ich solche Sachen doch, oder?
Ja, aber ich glaube, dass man noch in der Findungsphase ist. Was tut einem gut, was nicht? Das ist ja dieses so, was kann ich? Ich probiere mich aus. Ich esse alles nur, ich muss das anders sagen. Versuche ausschließlich mich normal und gesund zu ernähren, anders, weil ich jetzt mehr Freude dran habe. Es gibt aber zwischendurch immer mal noch eine Handvoll Nudeln. Und das ist aber auch nur, weil ich Schmach danach habe und danach esse ich die wochenlang wieder nicht.
Genau.
Aber ich esse kein Weißbrot. Das ist richtig. Ich mache mir ein Schwarzbrot, also ein Roggenvollkorn. Mhm. Ich gucke auch immer hinten drauf, ob tatsächlich, weil manchmal sind Weizen noch immer versteckt. Ich esse Dinkel für mein Leben gern. Ich esse aber auch nur eine Scheibe. Und die esse ich bei der Arbeit stundenlang. Ich kriege das ja gar nicht so schnell gegessen. Nee. Ich kriege das ja auch gar nicht so schnell geschluckt. Ich muss, und dann merke ich, wenn ich das dann doch anfange, hektisch zu werden, dann rächt sich das. Das tut weh.
Ja, aber das ist ja gut, ja. So fallen wir nicht in diese alte Gier richtig, zurück, oder?
Richtig. Und ich muss gestehen, es gibt, da ärgere ich mich dann auch über mich selber, es gibt manchmal Tage, da habe ich Stress gehabt und dann sitzt du und isst. Und ich esse ja nicht, ich habe immer nur gesagt, ich esse so viel, wie in meine Hand reinpasst. Damit komme ich ganz gut klar. Das ist für mich auch eine Maßeinheit. Und dann esse ich aber zu schnell oder ich esse nur ein Stückchen zu viel und denke mir dann in dem Moment, das hättest du dir sparen können.
Ja, aber auch das diszipliniert uns oder, ne? Oder unseren Körper. Ich glaube, dass der Kopf nach diesem ganzen Suchtverhalten der letzten Jahre einfach so einen Input braucht, oder?
Ja.
Deswegen kann ich es nicht verstehen. Ich kann natürlich 5 kleine Portionen Scheiße fressen.
Ja, das ja? geht, da bin ich fest überzeugt.
Chips gehen immer.
Ja.
Ich habe mir, und ich bin ja 12 Jahre operiert, noch nie Gedanken um Kalorien gemacht. Du zählst du Kalorien?
Nein, ich weiß gar nicht, wie das geht.
Ja, ich, genau. Wenn ich höre, ich habe, also eine Bekannte hat mich diese Woche angeschrieben und hat gesagt, ja, wie kriege ich denn raus, wie viel Kalorien mein Körper jeden Tag braucht? Mhm. Dann habe ich gesagt, was ist das denn eigentlich für ein Schwachsinn?
Ja, aber das wird von den Medien, also sprich Instagram und von anderen Menschen immer suggestiert.
Ja, aber pass auf, wenn ich mich doch heute viel bewege, brauche ich doch mehr Energie und wenn ich mich wenig. Du kannst das doch nicht in Kalorien ausmachen. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Mhm.
Also gestern gab es eine Paprika. Ich habe die im Backofen fertig gemacht. Bin ja so ein Frühaufsteher, stehe ja 2:15 auf. Backofen fertig gemacht, in den Kühlschrank gestellt. Gestern Abend halbiert in die Heißluftfritteuse, 2 halbe. Mit Käse überbacken. Selbst mein Mann, der nicht operiert ist, hat nur 2 halbe geschafft und ich 1 halbe. Ja, aber mega, ich hatte doch dann alles. Mhm. Ich hatte Gemüse. Ich hatte Eiweiß und durch den Käse noch mal mehr Eiweiß. Mhm. Diese ganzen Formeln ums Eiweiß. Ich kann zum Beispiel keinen Shake trinken. Mhm. Ich bekotze mich dann, weil ich habe mal Almased gemacht.
Uah.
So, also was mache ich, um genug Eiweiß zu mir zu fügen? Einen leckeren Quark und tue da 2 Löffel Eiweißpulver rein. Mhm. Verrühre das, dann schmeckt mein Quark nach Erdbeer oder Vanille oder Mango. Eben das, was ich gerade mag. Dann habe ich so viel Eiweiß und muss mir überhaupt keine Gedanken drum machen. Dieses ganze, ich glaube, dieser ganze Hype, sich Gedanken zu machen, wie ernähre ich mich jeden Tag? Ich sag immer, das ist der totale Schwachsinn.
Vor allen Dingen triggert es einen ja auch. Umso mehr Gedanken du dich darum machst oder dir machst, umso ist es ja tatsächlich so, wir haben ja keinen Hunger mehr. Ich habe zwischendurch Appetit, aber keinen Hunger. Aber umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr denke ich, ach, ich müsste ja noch mal was essen. Ach, ich könnte ja noch was essen. Das ist ja totaler Blödsinn. Ich habe ja alles, was ich brauche. Wenn ich merke, dass ich was brauche, dann esse ich eine Kleinigkeit, aber ansonsten brauche ich es nicht. Ne? Und dann mache ich mir einen Joghurt.
Habe ich dir meinen Trick mit der Beefy verraten? Ich bin immer so gierig, wenn wir abends essen gehen.
Ja.
Nera, weißt du, dann mein Kopf hat ja Hunger, so jetzt gehen wir ja später essen, als ich zu Hause koche.
Ja.
Und dann läuft mir schon der Sabbel, weil ich irgendwas weiß, was ich schon bestelle. Zum Beispiel beim Italiener weiß ich genau, ich will 1/2 Lasagne essen. Ja?
Ja.
Läuft mir also im Auto schon der Sabbel runter, dann kommt diese Lasagne. Ich bin so gierig, 2 Löffel oder 3. Ich habe es einfach nur geschluckt, weil ich vergessen habe zu kauen, ja, weil ich einfach mein Kopf so einen Hunger hatte und nichts geht mehr.
Mhm.
Was mache ich jetzt? Ich habe immer Beefies jetzt im Auto.
Mhm.
Meistens ist ja zu 90% oder 99% mein Mann dabei. Ich esse 1/2 Beefy und habe dann diesen Sabbel nicht mehr.
Mhm.
Kann dann ganz normal bestellen.
Mhm.
Mein Kopf hat ja erstmal irgendwas gekriegt.
Mhm.
So. Dann kommt mein Essen und ich kann es dann anfangen zu genießen.
Ja.
Kennst du das? Boah.
Ja, das ist schon, das ist, man muss sagen so, ich lege zum Beispiel absichtlich das Besteck hin und lehne mich zurück. Das ist so eine Taktik, die ich mir angewöhnt habe. Ne? Also wirklich nicht das Besteck die ganze Zeit in der Hand haben. Und ich kenne das. Vor allen Dingen, ich habe ja auch immer Schwierigkeiten, denke mir so, um Gottes Willen, was kannst du denn jetzt essen? Oh, das und das. Ach, und das. Und dann sitzt du dann da und sagst, am besten 2 Gerichte. Und dann, das ist wieder das alte Verhalten.
Genau.
Wo du denkst, okay, du kannst ja eine Vorspeise mit Gemüse und überbacken und so bestellen und dann nochmal ein Hauptgericht.
Mhm.
Das funktioniert ja gar nicht mehr. Und ja, ich kenne das. Und vor allen Dingen das Interessante ist, es gehen ja Leute hin und sagen, dann kannst du ja gar nicht mehr essen gehen. Und dann,
was ist das denn für eine Scheiße?
Hast du das auch schon mal gehört?
Total oft.
Und dann stehe ich da und sage, wieso nicht? Darf ich jetzt nicht mehr essen? Ja, aber du kannst ja nichts essen. Ich sage, Leute, ich kann alles essen, was ich möchte. Ich esse es halt nur anders und weniger und ich habe anderen Appetit.
Genau. Also wenn wir so ins Brauhaus gehen, sage ich meinem Mann immer, soll ich eine Haxe bestellen, weil ich möchte ein Stück haben. Mhm. Und ich bestelle mir entweder einen Salatteller oder eine Gulaschsuppe.
Genau, Gulasch.
Ach, lecker, oder? Ja.
Und es ist völlig ausreichend, so ein kleiner Pott.
Ja, absolut. Meistens bleibt noch ein Drittel drin, ja. Aber das ist mir egal, es hat einfach nur geil geschmeckt.
Weißt du, was unsere erste Geschichte von meinem Mann und mir war?
Nee.
Wir sind nach Wipperfürth gefahren, auf dem Marktplatz ist ja ein schönes Café. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne da essen gehen. Die haben einen super leckeren Salat mit einer Kartoffel. Und dann sagt er, ja gut. Und er hat sich dann auch was bestellt. Lammkuchen oder was war das? Irgendwas auf jeden Fall, was Heftiges. Und dann sitzen wir dann da. Ich pick fünfmal rein und sage, er guckt mich an, sagt er, jetzt sag mir nicht, du bist satt. Doch, ich bin satt. Ja, okay. Und Salat mitzunehmen ist ja immer ein bisschen schwierig. Ja, der Teller war auch echt voll. Und dann sagt er, gut, dann esse ich den Rest. So, und jetzt jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen, sagt er, ich rufe Petra an. Ich muss ja deine Reste essen, das geht so nicht. Ich rufe Petra an und dann, also da müssen wir immer schmunzeln, sagt er, na, du, also wirklich. Und dann, ich habe immer ein Döschen mittlerweile dabei, wo ich mir dann auch Sachen mitnehme. Und dann sagt er, ich rufe die Petra an. Ich kann doch jetzt nicht alles aufessen.
Mein armer Mann hat damals 10 Kilo zugenommen, ja, weil wir hatten, waren an der Mosel ganz oft, wir hatten da ein Haus. Und wenn wir nach Kochen gefahren sind, durch diese Straße gehst du, ja, und überall Gerüche, leckere Wurst, Softeis, ein Spießbratenbrötchen, einmal gebissen, mein Mann musste die Reste essen. Irgendwann hat er gesagt, du, ich sag dir eins. Ja, bestell dir, was du willst, packst dir danach ein. Das ist mir alles scheißegal, aber ich esse nicht mehr deine Reste. Ja, hör genau, damit auf. Ja, und mittlerweile, also wenn ich mit Italiener gehe und mir eine Lasagne gönne, lasse ich mir echt die andere halbe einpacken. Ja,
habe ich aber. Mache ich immer. Ich habe entweder ein Döschen dabei und lasse mir einpacken. Genau. Und das esse ich dann auch tatsächlich 2 Tage lang, ne? Aber es ist nicht schlimm. Also ich liebe dann diesen Genuss und weiß, ich nehme trotzdem am Leben teil. Und sogar schöner, also voller Freude und ganz anders als.
Das ist ja so lustig. Ich habe ja viele Freunde, die sind operiert.
Mhm.
Wenn wir dann zusammen essen gehen, das ist lustig. Jeder bestellt irgendwas, weil jeder dann bei dem anderen ein bisschen probieren kann. Also hast du ja quasi vom Kopf 6 oder 7 Gerichte gegessen. Das Lustige ist aber, so nach 10 Minuten legt jeder das Besteck auf die Seite. Ja, wir unterhalten uns, weil kalt geht es ja eh viel besser.
Mhm.
Und du guckst um dich rum und alle anderen Tische sind total leise, weil alle am Reinschaufeln.
Ja.
Letztendlich habe ich es ja früher genauso gemacht, aber heute finde ich es total ekelhaft. Dann denke ich mir immer, guck mal, keiner unterhält sich mehr, weil alle schaufeln.
Ja.
Und wir der einzige Tisch sind, die sich unterhalten.
Ja.
Überall Funkstelle, weil Essen ist da und es wird nur noch reingeschaufelt.
Nein, es ist gemütlich. Es ist ganz anders. Es hat eine ganz andere Gemütlichkeit.
Genau, wir sitzen jetzt manchmal 2-3 Stunden am Tisch, wo früher halbe Stunde, okay, alle satt. Können wir wieder gehen. Verrückt, oder?
Ja.
Und wir können ja auch essen und trinken. Ist auch ein blödes Klischee, ja? Dass die Leute nach so einer OP nicht essen und trinken sollen. Also bitte, ich sitze doch nicht im Restaurant, bestell mir was zu trinken und sag dem Kellner, also in einer halben Stunde, ich habe gerade getrunken, dürfen Sie dann meine Lasagne bringen? Was für ein Schwachsinn.
Nein. Ich muss gestehen, ich habe ja früher, wenn ich über sowas gehört habe, habe ich immer gedacht, ja, ist ja ein leichtes Abnehmen. Aber wenn du dann selber drinsteckst oder Leute kennenlernst, dieses Leiden hinter sich haben und dann endlich diese Chance bekommen, diese OP zu kriegen, das ist Arbeit. Es ist lebensverändernd und es ist eine gute Sache und ich bin froh, dass ich es machen durfte, dass ich die Chance dazu hatte. Und es bedeutet Arbeit, aber eine wunderbare Arbeit, weil es mir so viel Mehrwert gibt.
Neral, warum bedeutet es Arbeit? Ich kann es dir erklären.
Mhm.
Raus aus der Komfortzone, ja? Also wir erleben es immer wieder. Freunde, die im BMI, sage ich einfach mal jetzt, von 34, 35 haben, würden alles geben, um diese operative Maßnahme zu bekommen.
Mhm.
Wirklich, die würden sich ein Bein dafür ausreißen, deswegen fliegen auch so viele in die Türkei.
Mhm.
Andere Freunde mit einem BMI von 50 sagen, ich überleg's mir, weil es ist ja wirklich ein harter Schritt, wie du das sagst, Arbeit steckt ja dahinter.
Mhm.
Raus aus der Komfortzone.
Mhm.
Und raus aus alten Verhaltensmuster. Und ich kann die teilweise verstehen. So dieses Gefühl, Essen macht mich glücklich, das macht es jetzt auch in kleinen Portionen. Wie willst du denen aber das erklären? Ich gebe ja da ganz viel Herzblut rein und trotzdem holst du die nicht ab, weil die einfach Angst haben, raus aus der Komfortzone.
Ja. Und vor allen Dingen, was ich festgestellt habe, sie haben trotzdem Ausreden. Das finde ich interessant, dass es dann immer noch Ausreden gibt. Weil wenn du jemanden vor dir stehen hast, der diese ganze Arbeit und diesen Fleiß und diese Prozedur hinter sich hat und dir sagt, dir geht es gut, der hat dann so, ich habe dir ja ein paar Leute geschickt. Mhm. Also ich gehe jetzt nicht damit hausieren. Na, das ist meine Geschichte. Aber wenn ich jemanden vor mir habe, der, wo ich sehe, dass der ein Leiden hat, dann sage ich, wissen Sie was? Gehen Sie mal nach Merheim oder nach Hohlweide jetzt. Lass die Frau Kirsch. Die kann das. Die nimmt sie auf. Die sagt ihnen ganz, ganz ehrlich, ob es funktioniert und ob sie... Und dann kommen die kommen dann hier hin und ich halte ja dann auch Rücksprache und sage, es war so toll bei euch. Wie die aufgenommen worden sind, was die erzählt bekommen haben, das haben die noch nie woanders gekriegt. Es gibt ja auch viele andere Krankenhäuser, da wurden ja auch Leute operiert, genauso wie du sagtest in der Türkei. Die sind kreuzunglücklich. Da sagen die zu mir ja Flüssigkost oder diese Flüssigbrei-Phase, keine Ahnung. Da gucke ich die immer wie ein Auto und sage, nee. Ich habe ein Stück Flammkuchen gegessen.
Ja.
Da gucken die mich an, was hast du?
Ja, ich glaube, das ist so das Schlimme. Also erstmal, wenn man selber dick war, versteht man den Mensch, der vor dir sitzt, ja. Und der fühlt sich auf einmal abgeholt. Guck mal, wenn ich nach dem Hausarzt gehe, irgendwas habe, mag ja irgendwo anders sein. Meine Hausärztin hat aber nur ganz begrenzte Zeit für mich, weil das Wartezimmer ist voll. Verstehe ich auch. Oft fühle ich mich dann gar nicht gut damit. Ich nehme mir eine ganze Stunde Zeit. Und ich finde das auch wichtig, ja. Wie willst du dem Gegenüber vermitteln? In 5 Minuten den in ein Programm reinzwingen, ist ja der falsche Weg. Ich muss keinen zwingen. Gott sei Dank muss ich das nicht.
Na, man kann nur hingehen und vorschlagen und sagen, was es für Möglichkeiten gibt. Und es ist ja auch so, ich stehe ja meistens da und erzähle den Leuten, dass es mir gut geht. Und mir geht es ja wirklich gut. Ich habe bis jetzt diese Dumpings, wovon du erzählt hast, wenn man Weizen oder so isst, das hatte ich nicht. Okay, ich habe mal gespuckt, ne? Und ich war auch mal müde. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe keinen Haarausfall, ich habe erfolgreich abgenommen, ich kann mich super bewegen, mir tun meine Knochen nicht weh. Mir geht es gut, ich kann alles essen, ich kann trinken.
Also was die meisten ja auch gar nicht wissen ist, die Nachbetreuung ist ja so wichtig, dass du einen Ansprechpartner hast.
Ja.
Ja, dass du eine WhatsApp schreiben kannst und dir geantwortet wird.
Und das, muss ich sagen, sage ich auch von vornherein. Ich sage, wenn ihr in das Adipositas-Zentrum von Merheim geht, ihr werdet nicht alleine gelassen. Ich werde nicht alleine gelassen. Ich kann walken mitgehen, nach wie vor. Ich kann mich austauschen. Ich bin in der Gruppe. Ich kann nur profitieren von den Erfahrungen von anderen. Von dem Podcast, den du zum Beispiel machst. Ich habe die ja runtergesucht. Das ist so dieser Aha-Effekt. So nach dem Motto, ach, so geht das. Ach, da muss ich drauf achten. Das ist ja ein ganz, ganz großer Mehrwert, den ihr gibt, weil ich auch da gehört habe, die machen das Programm, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von...
Egal,
wir lassen das, wir sprechen nicht über andere. Die gehen hin, die werden angemeldet, dann dauert das 6 Monate, dann werden die operiert und dann kriegen die einen Zettel und dann gehen die. Das war's. Die haben keinen Ansprechpartner. Die sind dann in irgendwelchen bariatrischen Gruppen bei Facebook und da tauschen die sich manchmal aus, wo ich mir denke so, ah, Hilfe, ich würde gerne reinschreiben, dass das alles Humbug ist, was die da reinschreiben. Da mische ich mich nicht ein, weil das ist ein Fass ohne Boden. Und da bin ich unheimlich dankbar, dass ihr das hier anders
macht. Ich habe ja 2012 auch niemanden gehabt, war auch in diversen Gruppen, ja. Und dann habe ich da immer mitgemischt. Und dann hat irgendwann mein Mann gesagt, ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich habe so ein ausgeprägtes Helfersyndrom, das ist unfassbar. Und er hat natürlich recht. Ich schreibe heute am Tag so um die 1000 WhatsApp und ich antworte den Leuten wirklich immer.
Ich weiß.
Ja, und das ist mir wichtig, dass sie das Gefühl haben, jederzeit, egal was ist, aufgefangen zu werden. Ja. Ja, Ralf, vielen Dank, dass du heute da warst. Vor allen Dingen um diese Uhrzeit.
Immer wieder gerne. Ich war topfit wach.
Dass wir einen tollen Podcast aufgenommen haben. Vielen lieben Dank. Wie sieht es eigentlich mit deiner Haut aus?
Meine Haut, ich habe ja auch noch Lymphödem, also das heißt, ich habe Wassereinlagerungen. Mhm. Meine Arme gehen, mein Bauch geht auch. Meine Beine, glaube ich, finde ich einen Ticken schlimmer, aber ich bin sehr dankbar, dass sie trotzdem abgenommen haben, die Beine. Es hätte auch anders laufen können.
Ja, klar.
Und ich sage dir ganz ehrlich, dieser Körper hat mich 44 Jahre gut um die Runde gebracht. Ich bin ihm sehr dankbar. Und solange das für mich, es ist meine Geschichte. Und deswegen bleibt es so, wie es ist. Ich werde nichts tun. Die Brüste vielleicht irgendwann mal. aber der Körper bleibt, wie er ist.
So, das war ein schöner Abschluss. Vielen, vielen lieben Dank.